Deutschlandfunk, Marktplatz.
Willkommen zum Marktplatz. Am Mikrofon begrüßt Sie Manfred Kläuber. Wir wollen uns heute mit einem Gebrauchsgegenstand beschäftigen, der auch und gerade in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie so beliebt und begehrt ist wie noch nie. Es geht ums Fahrrad. In Fahrradläden ist mitunter richtig viel los. Die Wartelisten bei der Reparaturannahme sind lang und das nicht nur aktuell wegen der Sommerferien. Zweiräder mit Pedalantrieb haben absolute Hochkonjunktur. Und ganz besonders zwei Trends sind im Stadtbild oder auf den Radwegen unübersehbar. Pedelecs und Lastenfahrräder, sie werden immer beliebter. Wir wollen heute über Fahrräder im Allgemeinen und im Besonderen reden, über Trends und Technik, aber auch über die Kehrseiten des Booms. Hightech mit Tretantrieb, Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs für jeden Zweck. Unter dieser Überschrift haben wir für Sie eine Expertin und zwei Experten eingeladen, und zwar Siegfried Brockmann. Er ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer in Berlin. Guten Tag, Herr Brockmann.
Ja, guten Morgen, hallo.
Michael Kleine-Möllhoff. Herr Kleine-Möllhoff ist Beisitzer im Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs NRW. Hallo, Herr Kleine-Möllhoff.
Einen schönen guten Morgen.
Und Anne Klim, sie ist Redakteurin im Bereich Haus, Energie, Freizeit und Verkehr bei der Stiftung Warentest in Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, vielleicht überlegen auch Sie ja gerade, sich einen neuen Drahtesel zuzulegen oder zumindest den alten wieder fit zu machen. Dann können Sie heute auf jeden Fall Ihre Fragen oder Erfahrungen auch bei uns platzieren. Also wenn früher über Drehmoment oder Straßenlage, über Bremssysteme oder Beleuchtungsanlagen diskutiert wurde, dann ging es fast immer um des Deutschen heilige Kuh, nämlich das Auto. Heute dagegen dreht es sich immer öfter bei solchen Diskussionen um den heiligen Drahtesel. 4,4 Millionen Fahrräder, davon knapp 1,4 Millionen E-Bikes bzw. Pedelecs, wurden letztes Jahr laut Zweirad-Industrieverband verkauft. Tendenz steigend. Etwa 1000 Euro werden im Schnitt über alles pro Rad bezahlt. Und was im Fahrradladen heute hip und gefragt ist, das berichtet Stefanie Kowaleski.
Egal in welchem Fahrradgeschäft man sich derzeit umsieht, man sieht schwarz. Mattschwarz, um genau zu sein.
Matt ist schwer angesagt, Sandfarben sind angesagt, die kann ich gar nicht so schnell liefern, wie ich die verkaufe.
Sagt Andreas Tietze, der in Karst das Haus der Räder betreibt. Der zweite, deutliche Trend, die Allround- und Tourenbikes werden immer leichter. Vor allem, weil heute auf die bis vor ein paar Jahren noch zwingend notwendige schwere Federgabel verzichtet wird.
Gewicht zwischen 13, 14 Kilo, vielleicht 15, das ist schon ein schweres Rad dann.
Die Räder haben meist 24 oder 27 Gänge und sind voll ausgestattet.
Mit einer kompletten Beleuchtung, mit einem Gepäckträger, mit Schutzblechen, mit Kettenschutz, handflächenunterstützte Griffe, also eigentlich alles das für den, der sagt, ich möchte mein Fahrrad als Autoersatz nutzen, möchte jeden Tag fahren, eventuell mit dem Rad in Urlaub.
Ab 800 Euro sind solche Räder zu haben, wobei der Preis schnell auf das Doppelte steigt, wenn man hochwertige Komponenten wie Scheibenbremsen oder technische Besonderheiten wie eine Funkschaltung möchte. Weiterhin voll im Trend sind E-Bikes, die immer leistungsstärker und optisch immer sportlicher daherkommen. Klobige Batterien auf dem Gepäckträger sind out.
Der Trend geht dahin, dass der Akku praktisch im Rahmen verbaut wird oder am Rahmen zwischen Tretlager und Sattelstütze. Wir haben hier zum Beispiel eine ganze Serie mit sogenannten Plus-Motoren. Dieser Motor hat von Grund auf schon etwas mehr Leistung und haben dann nur etwa eine Reichweite mit dem 400-Watt-Akku zwischen 80 und 120 Kilometer.
Es gibt sogar Akkus mit 625 Wattstunden. Räder mit elektronischem Rückenwind kosten im Fachhandel ab etwa 2.300 Euro aufwärts. Bei Discountern sind sie teilweise schon ab 1.400 Euro zu bekommen. Es gibt sie als klassisches Tourenrad, als Gravelbike mit 4 cm breiten Reifen oder mit einem Rahmen, der ein ganz bequemes Auf- und Absteigen ermöglicht.
Tiefeinsteiger ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Wort. Einen sogenannten Mittelmotor quer am Tretlagerbereich, sodass die Leute einen sehr tiefen Durchstieg haben.
Neben den klassischen Fahrrädern sind Lastenräder gerade so beliebt, dass sie kaum noch zu kaufen sind, sagt Andreas Dietze.
Ja, Lastenräder ist auf jeden Fall ein Hype. Und wenn eins hier auf dem Parkplatz steht, ist es auch schon verkauft. Das ist eine Sache, die von Firmen genutzt wird. Es wird von Familien genutzt. Es wird von Leuten genutzt, die einen Hund spazieren fahren wollen. Handwerker, mit Motor vor allen Dingen jetzt.
Die Transportbox ist je nach Bedarf und Hersteller mal aus Holz, mal ergonomisch aus leichtem Kunststoff geformt. Darin finden Kinder, Tiere oder Waren sicher Platz. Je nach Ausstattung und Antrieb kosten moderne Lastenräder zwischen 1.000 und gut 6.500 Euro. Auch Klappräder erfreuen sich einer wachsenden Fangemeinde. Es sind Hightech-Bikes mit kleinen Rädern, aber großer Leistung. Je nach Geschmack mit bis zu 27 Gängen oder E-Motor. Ruckzuck sind sie zusammengefaltet.
Man geht hin, drückt die Pedalen rein Man dreht die Kurbel nach hinten, löst einen großen Spanner, der hier ist, löst diesen hier noch. Zack. Da habe ich den vorderen Teil schon nach unten gesetzt. Das gleiche mache ich mit dem hinteren Teil. Setze den Sattel jetzt nach unten und schon ist das Rad zusammen.
Und passt in den Kofferraum eines Kleinwagens oder ins Gepäckregal im Zug. Mit Motor kostet solch ein Raumwunder ab 1.500 Euro. Wer allein mit Muskelkraft unterwegs ist, bekommt ein Klapprad schon ab 600 Euro. Und selbst eine Mischung aus Klapp- und Lastenrad gibt es. Mit ihm können zwei Kinder hintereinander sitzend oder ein erwachsener Passagier transportiert werden. Allerdings kostet solch ein handlicher Packesel stolze 4.300 Euro. Aber solche Preise schrecken die Kunden seit der Corona-Pandemie nicht mehr ab, sagt Andreas Tietze. Für ihn ist die Fahrradbranche klar ein Krisengewinner.
Und ich bin jetzt eigentlich bei der Zahl, die ich Ende des Jahres normalerweise stehen habe.
Die Corona-Krise hat also das Fahrrad richtig ans Laufen gebracht und den Zweiradhändlern zumindest ein sattes Plus statt ein derbes Minus verschafft. Herr Kleine Möllhoff, haben Sie eigentlich eine Erklärung für diesen enormen Trend im Moment zum Fahrrad?
Also ich glaube einfach, dass viele Leute festgestellt haben, dass die Möglichkeiten, die das Fahrrad bietet, genau das Optimale sind. Also die kurzen Wege bis 5 Kilometer, da ist das Fahrrad unschlagbar gegenüber allen anderen Möglichkeiten.
Ja, ist das etwas, was man unter Verkehrspolitik oder ich sag mal auch Verkehrsbewusstsein der Menschen packen sollte oder hat das auch was mit der Corona-Krise zu tun?
Das hat sicherlich einiges mit der Corona-Krise zu tun. Das sind häufig auch Leute, die vorher den öffentlichen Nahverkehr benutzt haben, der ja im Moment massiv leidet. Und die Frage, ob ich halt in einem vollen Bus oder einer vollen Straßenbahn unterwegs bin oder lieber an der frischen Luft alleine mit dem Rad, da entscheiden sich viele Menschen dann für das Fahrrad.
Frau Klim, im Beitrag haben wir es schon gehört, aber auch die nackten Zahlen sagen es, E-Bikes bzw. Pedelecs, die sind absolut im Trend. Um fast 40% ist der Absatz allein im letzten Jahr gestiegen. Sie haben sich Pedelecs sehr genau angeguckt. Wodurch kommt dieser Pedelec-Trend?
Also wir erklären uns das so, dass es Pedelecs oder umgangssprachlich oft E-Bikes genannt mittlerweile in fast allen Varianten gibt. Also vom Rennrad angefangen, das Lastenrad, Trekkingrad, Cityräder, das alles gibt es mittlerweile auch eben mit Elektromotor. Und das spricht auch, weil zum Beispiel Akku und Motor optisch immer mehr auch ins Fahrrad integriert sind, also gar nicht mehr so auffällt, dass es sich um ein Elektrorad handelt. Das spricht eben immer jüngere Zielgruppen auch an. Und es ist nicht mehr irgendwie jetzt mal blöd gesagt das Oma-Rad, sondern eigentlich ein Fahrrad, mit dem viele Menschen gerne unterwegs sind, mit dem sie ungeschwitzt ins Büro kommen und auch mal längere Distanzen zurücklegen können. Und darin erklären wir uns eben die immer größere Beliebtheit der Elektroräder.
Ja, da hört sich so ein bisschen an, der kleine Möllmann, als wenn Pedelecs bei eingefleischten Fahrrädern ein negatives Image hätten.
Das gibt es immer noch. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, um Gottes Willen, das brauche ich doch gar nicht und ich bin doch ein richtiger Radfahrer. Das sind ja alles nur falsche Radfahrer. Aber ich glaube, wer mal mit so einem Elektrorad unterwegs war, wird feststellen, ich muss ja immer noch was tun, aber es macht das Leben deutlich leichter.
Herr Brockmann, Sie haben ja eine ganz andere Sicht auf das Thema Fahrrad und auch auf das Thema Pedelec. Sie bekommen Statistiken auf Ihren Tisch, die Sie dann auswerten, nämlich über das Unfallgeschehen mit Pedelecs. Machen die sich da bemerkbar?
Ja, über den ganz aktuellen Trend können wir natürlich noch nichts sagen. Da müssen wir immer noch auf die Zahlen warten. Aber wenn ich mal so die letzten Jahre passieren lasse, seit 2014 haben wir ja erstmals eine Pedelec-Statistik, dass wir die von den Fahrrädern unterscheiden können. Und da sehen wir Jahr für Jahr eine Steigerung bei den Verletzten, auch bei den Getöteten, um weit über 30%, die alleine durch die Verkaufszahlen nicht zu erklären sind. Da haben wir also in der Vergangenheit immer um die 20% plus gehabt, also ein überproportionaler Anstieg. Da muss man sehen, wie sich das dann jetzt neu einpendelt. Aber der Grund ist für mich auch relativ klar. Bisher war es so, dass überwiegend alte Menschen Pedelecs gekauft haben. Das mag sich jetzt mit dem neuen Trend verändert haben. Und die haben auch ganz spezifische Probleme damit, insbesondere auch mit dem hohen Gewicht.
Mhm. Frau Klim, Sie haben ja auch Fahrradfahrer bzw. Pedelec-Fahrer befragt, warum sie sich für ein Fahrrad mit Elektrounterstützung entschieden haben. Was waren denn da so die beliebtesten Motive?
Also der am häufigsten genannte Grund war tatsächlich, dass den Pedelec-Käuferinnen und Käufern das Fahren einfach Spaß macht. Und eben aus den genannten Gründen. Also sie können weitere Distanzen zurücklegen, sie kommen ungeschwitzt ins im Büro an. Also der Spaß am Fahrradfahren und das Wiederentdecken vom Spaß am Fahrradfahren, der ist ein ganz großer Faktor.
Also das Pedelec-Fahren ist tatsächlich zu einem breiten Freizeitvergnügen geworden, Herr Kleinemelow?
Das kann man durchaus so sagen. Also insbesondere bei den Radfernwegen ist es schon deutlich, dass da viel, viel mehr Menschen elektrisch unterstützt unterwegs sind. Gerade wenn ich mit Gepäck unterwegs bin, dann ist es natürlich auch eine andere Sache, ob ich so ein schwer beladenes Reiserad mal einen Hügel rauffahren muss oder einen Berg rauffahren muss. Da kann das eine tolle Unterstützung sein.
Wir haben schon gehört, dass bei den Pedelecs sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan hat, vor allen Dingen was die Antriebe angeht. Früher waren das ja mal so dicke Kloben, die unter dem Tretlager hingen oder relativ große Radnaben, die da verbaut waren. Das Ganze hat sich sehr, sehr geändert. Technisch hat sich viel getan. Frau Klim, was würden Sie denn sagen, sind so die wichtigsten Merkmale, die heute ein gutes Pedelec auszeichnen?
Also das hängt tatsächlich ganz davon ab, was einem wichtig ist und wie man so ein Pedelec auch nutzen möchte. Also wir testen oder haben in letzter Zeit vor allem Räder mit Mittelmotor beziehungsweise Tretlagermotor getestet, weil wir da auch beobachtet haben, dass da zum Beispiel einfach durch den Schwerpunkt des Motors, der relativ weit unten sitzt, zu einem besseren Fahrgefühl kommt. Und auch bei den Akkus ist es so, dass die zum Beispiel ins Vorderrohr beziehungsweise ins Unterrohr wandern und dass all das so ein bisschen den Schwerpunkt und das Fahrgefühl verbessert. Ansonsten ist ein Sicherheitsfeature, was wir auf jeden Fall empfehlen würden, mit kleinen Einschränkungen, sind Scheibenbremsen, weil die gerade bei Nässe und bei den Geschwindigkeiten, die man da doch auch schaffen kann, einen Vorteil bieten. Allerdings ist da auch so, dass vermehrt auch Bremsen, die normalerweise im Mountainbike-Bereich eingesetzt wurden, jetzt teilweise an City-Rädern dranhängen. Und da muss man ganz klar sagen, das kann auch, wenn ich sehr leicht bin oder nicht so sehr geübt bin im Fahrradfahren, dann kann das auch Probleme mit sich bringen. Und deswegen sagen wir, dass man das ganz doll üben muss, eben mit diesen schweren Rädern auch Bremsen zu üben und generell fahren zu üben.
Sehen Sie das auch so, Herr Kleinemelow, dass Pedelec-Fahren was anderes ist als Fahrradfahren?
Also ich denke schon, nicht nur die gefahrenen Geschwindigkeiten, natürlich auch das höhere Gewicht des Rades muss dann schon gehandelt werden. Und ich habe mich jetzt bei meinem privaten Rad sogar für ein ABS-System entschieden. Also die Technik geht da in der Zwischenzeit so weit, dass da auch natürlich die Sicherheitsunterstützung auch näher und näher nachfolgen.
Ja, ABS muss man erklären, ist eigentlich vom Auto bekannt. Anti-Blockiersystem, ein Computer, der dafür sorgt, dass die Räder nicht blockieren. Das ist ja schon wahnsinnig viel technischer Aufwand für so ein simples Fahrrad.
Das ist insgesamt die Unterstützung, gerade auch bei den Pedelecs, die ist so fein abgestimmt in der Zwischenzeit. Also die Frage, wann unterstützt der Motor mit welcher Kraft, das ist heute bei vielen Rädern in einer höheren Preiskategorie so toll eingestellt, dass man da nicht mehr dieses ruckartige Verhalten hat, was vielleicht noch bei einfacheren Rädern der Fall ist. Also da steckt eine Menge Ingenieurskunst drin.
Herr Brockmann, aus Ihrer Perspektive reicht das aus oder müssen Pedelecs bzw. E-Bikes noch sicherer werden, weil sie eine besondere Gefahr darstellen?
Also erstmal stimme ich Herrn Kleinemelow absolut zu. Da ist viel, viel Technik inzwischen, die wir am Anfang nicht hatten. Gerade diese abrupten Anfahrmanöver, weil der Motor das Drehmoment nicht erkannt hat, das ist bei teureren Rädern mit Sicherheit beseitigt. Und auch ein ABS kann ich nur empfehlen, weil es eben das Blockieren des Vorderrads verhindert und damit ja einen Sturzgrund beseitigt. Aber ich bin auch der Meinung, wir sollten noch mal kritisch über das reden, was im Moment beim Elektromotor passiert. Denn um die jüngere Kundschaft anzusprechen, kommt man mit diesem vergleichsweise lahmen Seniorenantrieb nicht weit. Und deswegen wird hier relativ viel Spitzenleistung freigesetzt. Wir haben ein Problem in der Gesetzgebung. Das hier ist ja nur die Nenndauerleistung genannt von 250 Watt. Das heißt in der Praxis praktisch gar nichts. Wir haben inzwischen etliche Motoren, die weit über 500, teilweise über 700 Watt für kurze Strecken zur Verfügung stellen. Und das sind schon irre Beschleunigungen. Und wenn die in falscher Hand sind, dann sehe ich da schon große Probleme.
Das kennt man ja auch vom Auto, dass Elektroautos eben halt tatsächlich sehr beliebt sind bei Leuten, die eigentlich gerne einen sportlichen Fahrstil haben, weil das Drehmoment, also die Möglichkeit sozusagen aus dem Stand heraus viel Kraft aufs Rad zu bringen, sehr hoch ist. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Frau Klim, ist das Drehmoment tatsächlich so ja, ein Modetrend, der sich demnächst auf Fahrradquartetten wiederfinden wird?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich würde Herrn Brockmann da auf jeden Fall zustimmen, dass man sich da genau, also bei der Auswahl des Motors sollte man sich wirklich kritisch fragen, bin ich eigentlich fit genug, um so einen wirklich leistungsstarken, drehmomentstarken Motor zu handeln? Also oder ist für mich nicht, weil ich eh nur in flachem Gelände unterwegs bin, weil ich nur relativ kurze Wege in der Stadt zurücklege, ist für mich nicht ein moderaterer Antrieb deutlich, vielleicht angemessener und auch deutlich sicherer.
Kann man das, ich sag mal, ein bisschen für sich selbst sortieren, was wichtig ist und worauf man achten sollte? Also wenn man zum Beispiel weiß, ich fahre mit dem Fahrrad ganz oft in die Berge, um da eben halt mit meinem Mountainbike richtig schöne Touren zu machen, brauche ich so eine Motorkonfiguration? Wenn ich mehr Langstrecken mache im Münsterland, brauche ich so eine Motorkonfiguration, Herr Kleine-Möllmann, Herr Hoff?
Das ist völlig richtig und da ist mir aufgefallen, dass die Beratung in den Fahrradgeschäften teilweise etwas zu wünschen übrig lässt. Es wird immer viel argumentiert mit der Wattleistung der Akkus, aber entscheidend für das Fahren ist eigentlich die Newtonmeter, die der Motor hat. Und ein einfacher oder was heißt ein Standardmotor mit 45 Newtonmeter.
Das heißt, Drehmoment wird in Newtonmeter
genau,
gemessen.
Die Kraft, die der Motor selber mir nochmal zusätzlich dazu gibt, das ist ein Fahrrad, da kann ich im Land super mitfahren, da bin ich bestens mit ausgestattet. Wir haben aber heute schon in der Zwischenzeit Fahrräder mit 85 Newtonmeter und 75 ist schon fast wieder ein normaler Wert. Und wenn ich mit einem solchen Fahrrad im Stadtverkehr unterwegs bin und dann den Antritt habe, ich habe eine Beschleunigung, die ist ja vergleichbar schon mit einem Motorrad. Also da bin ich richtig zackig im Antritt und das kann eine hohe Gefahr darstellen.
An der Stelle müssen wir vielleicht noch mal eine kleine Begriffsklärung machen. Das haben wir im Vorgespräch auch schon gemacht, weil alle sagten, das müssen wir jetzt nochmal klären. Was ist ein Pedelec? Was ist ein E-Bike? Frau Klim, ein Pedelec ist ein Fahrrad, was nicht von selbst fahren kann, sondern immer nur dann elektrisch Kraft einbringt, wenn man auch tritt. Richtig?
Genau, also ja, also Pedelecs sind das, was man so im umgangssprachlichen Sinne eigentlich als meint, wenn man E-Bike sagt. Also es gibt nur eine Tretunterstützung. Ich kann da nicht einfach auf den Hebel drücken und das Rad fährt los, sondern ich muss immer selber Leistung einbringen. Und beim E-Bike ist das anders. Also ein E-Bike ist fährt im Prinzip auch von selber. Das ist der Unterschied.
Ja, und das braucht dann auch, Herr Brockmann, nicht nur eine Versicherung, sondern auch einen Führerschein, oder?
Ja, tatsächlich ist alles, was eben ganz ohne Tretunterstützung fährt, natürlich ein Kleinkraftrad und braucht den entsprechenden Führerschein. Wir haben ja so ein Sonderding, das ist das sogenannte S-Pedelec, was also tretunterstützt bis 45 km/h. Da sagt der Gesetzgeber zwar, okay, das ist kein Fahrrad, das darf also nicht auf Radverkehrsanlagen fahren, man muss dort auch einen Helm tragen. Gleichwohl wird es aber nicht analog zum Motorrad oder zum Moped betrachtet in allen Formen.
Wir wollen natürlich den Hörerinnen und Hörern gleich Gelegenheit geben, detaillierte Technikfragen auch zu stellen zu bestimmten Trends, Scheibenbremsen oder Riemenantrieb, auch für das normale Fahrrad. Aber über einen Trend müssen wir noch reden, der ist mir einfach so auffällig. Die Lastenfahrräder, also Fahrräder mit großen Aufbauten, entweder zum Transport von weiteren Personen oder zum Transport von Lasten, die sind irre im Kommen, Herr Kleine-Möllhoff. Wie kommt das?
Also ich glaube, dass natürlich eine Menge von Transporten bisher mit dem Auto erfolgt sind, auch mit Lastenrädern gemacht werden können. Und der Spaßfaktor, auch mit einem Kinderrad unterwegs zu sein, also wo ich zwei Kinder vielleicht vorne in die Box setze, das ist einfach ein Verhalten. Das ist ja viel schöner, das Kind vorne im Blick zu haben, als hinter mir auf dem Gepäckträger, wie das früher üblich war. Und so entwickelt sich immer mehr und mehr natürlich, dass die Menschen das einfach für sich erkennen. Und wenn man mal mit so einem Teil unterwegs ist, sogar ohne Motorunterstützung, stellt man fest, so schwer sind die gar nicht zu handeln. Und das macht dann einfach auch Spaß.
Aber mir geht es immer so, Herr Brockmann, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe immer das Gefühl, boah, da wird so wahnsinnig viel träge Masse bewegt. Und wenn die einem entgegenkommen, irgendwie zucke ich da immer.
Ja, irgendwie habe ich auch noch so ein gewisses Unwohlsein. Und natürlich, wenn ich das jetzt im Crashtest zeigen würde, würde ein solches Lastenrad natürlich beim Unfallgegner durchaus schwerere Verletzungen hervorrufen, als wenn ich nur mit einem einfachen Fahrrad kollidiere. Allerdings scheue ich mich so ein bisschen davor, das zu tun, weil die realen Unfallzahlen das nicht hergeben. Und ich will jetzt auch da nichts aufbauen, was in der Praxis gar nicht existiert.
Wir haben trotzdem noch viel zu besprechen über Technik beim Fahrrad, was da alles im Moment hip ist und was sinnvoll ist oder was weniger sinnvoll ist. Und Sie können natürlich daran teilnehmen. Sie können Ihre Fragen stellen unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und gleich nach den Nachrichten geht's dann weiter. Sie hören den Marktplatz heute zum Thema Hightech mit Tretantrieb, Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs für jeden Zweck. Am Mikrofon ist weiterhin Manfred Kläuber und wir sprechen noch weiter über die aktuellen Trends beim Fahrrad und beim Radfahren. Mit dabei sind Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer in Berlin, Michael Kleine-Möllhoff vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub NRW, Anne Klim von der Stiftung Warentest in Berlin. Und Sie können natürlich auch mit dabei sein. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und bevor wir weiter über das Fahrrad an sich, über technische Details und Zubehör, aber auch über den zunehmenden Radverkehr und den Folgen sprechen, lassen wir meine Kollegin Stefanie Kowaleski noch über ein ganz besonderes Fahrrad berichten, nämlich über jenes, das immer mehr Chefinnen und Chefs ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen.
Ulrike Jochum ist, wann immer es geht, mit dem Fahrrad unterwegs. Neuerdings fährt die 56-Jährige auf einem Rad, das ihr Arbeitgeber, die Ergo-Versicherung, für sie liest.
Also ein neues Rad wollte ich mir tatsächlich sowieso kaufen. Dann ergab sich das, dass ich mit Kollegen darüber gesprochen habe. Die haben gesagt, Mensch, dann guck doch mal nach Jobbike. Und habe mich dann sehr schnell eigentlich für dieses Jobbike entschieden. Weil wenn es jetzt auch zusätzlich noch eine steuerliche Ersparnis für mich natürlich ist, macht es für mich absolut Sinn, dieses Angebot anzunehmen.
Ulrich Plottke vom Betriebsrat berät seine Kollegen rund um das Thema Dienstrad. Durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage stark gestiegen, erzählt er.
Wenn irgendein Thema im Moment wirklich aktuell ist und jeden Tag bei mir angefragt wird, dann ist das das Thema.
Inzwischen liest die Ergo-Versicherung mehr als 1.000 Jobbikes für ihre Mitarbeiter.
Und es kann jedes Rad sein, darf nur maximal 5.000 Euro kosten. Man kann auch ein zweites Rad nehmen für den Partner, Partnerin. Also kann auch zwei Räder leasen, die dürfen zusammen aber maximal 8.000 kosten. Bei uns sind 3 von 4 Rädern E-Bikes und 1/4 ist nach wie vor konventionelle Rennräder, Mountainbikes, was auch immer.
Ulrike Jochum hat sich für ein leichtes, mattschwarzes Tourenrad mit einer wartungsarmen 10-Gang-Nabenschaltung entschieden.
Es hat gekostet 1.400 Euro und abgezogen wird mir so ungefähr 50 Euro monatlich.
Entgeltumwandlung nennen das die Fachleute, wenn ein Teil des Gehaltes als Sachlohn gezahlt wird. Hier ist es die Überlassung des Fahrrades. Ein Dienstradmodell, das vielen Arbeitnehmern angeboten wird.
Und nach 3 Jahren ist es dann mit einem geringen Restwert dann meins, entweder oder ich lease ein neues. Das habe ich mir jetzt extra gekauft, um längere Touren damit zu fahren. Habe ich auch tatsächlich schon gemacht. Und es fährt sich super.
Weil sie ihr Dienstrad auch privat nutzt, muss Ulrike Jochum den geldwerten Vorteil monatlich versteuern, sagt Ulrich Plottke. Während die Erhöhung des zu versteuernden Einkommens beim Dienstwagen jährlich 1% des Listenpreises ausmacht, ist sie beim Dienstrad deutlich geringer.
Die liegt nur bei 0,25% des Neuwertes im Gegensatz zum Dienstwagen. Und das ist natürlich nicht viel. Das sind bei 3.000 Euro, das ist so der Durchschnittswert eines Rades, sind da 7,50 Euro.
Vor allem dieser Steuervorteil macht das Dienstrad finanziell attraktiv. Unterm Strich hat der Arbeitnehmer ein neues Fahrrad und dafür monatlich etwas weniger Gehalt auf dem Konto, wodurch er weniger Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge zahlt. Auch der Chef hat Vorteile. Er bietet seinen Mitarbeitern einen Benefit und zahlt etwas weniger Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Genau deshalb lehnen manche Gewerkschaften dieses Modell ab. Tjaak Sauer von Verdi.
Der Nachteil für den Arbeitnehmer an der Stelle, er hat ein geringeres Bruttoeinkommen. Das führt dazu, dass die Sozialversicherungsbeiträge geringer sind. Das führt am Ende dazu, dass er in einem gewissen Umfang weniger Rente hat. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer letztlich den Vorteil, den er angeblich hat, bei der Rente später nachbezahlt. Insofern ist das ein Modell, was wir grundsätzlich ablehnen, weil es Geld aus der Sozialversicherung entzieht.
Tjaak Sauer räumt aber ein, dass es dabei nur um 2-3 Euro weniger Rente pro Monat geht. Manche Arbeitgeber gleichen das aus, indem sie, wie Ergo, ihren Mitarbeitern die notwendige Fahrradversicherung schenken oder die Kosten für die jährliche Inspektion übernehmen. Tjaak Sauer von Verdi fände es perfekt, wenn der Arbeitgeber das komplette Dienstrad sponsern würde.
Das wirkt sich auch steuerlich vorteilhaft aus, weil dann kein geldwerter Vorteil zu bezahlen ist.
Heißt, wenn der Arbeitgeber großzügig ist, ist es auch das Finanzamt. Für Ulrike Jochum überwiegen die Vorteile aber auch bei der Variante der Entgeltumwandlung.
Ich finde das super und freue mich einfach nur über das Rad.
Ja, auch eine Möglichkeit, zu einem neuen Rad zu kommen, Herr Kleine-Möllhoff. Aus Sicht des ADAFC, top oder hopp die Möglichkeit?
Da bin ich auch gespalten. Einerseits ist es natürlich gut, wenn Leute damit motiviert werden, aufs Rad zu steigen und ihre Wege zur Arbeit damit zu machen. Auf der anderen Seite bin ich da durchaus auch ein Stück weit Gewerkschafter und frage mich schon, ob das aus Steuergeldern und Sozialversicherungsbeiträgen finanziert werden muss. Also da habe ich dann auch ein Fragezeichen.
Da muss man noch gucken, wie sich dieser Trend dann entwickelt und wie die Diskussion dazu auch verläuft. Herr Denzer aus Strahlen hat uns angerufen und hat eine Frage zur Fahrradwegbenutzung. Guten Morgen, Herr Denzer.
Guten Tag, Herr Gläuber. Guten Tag an die Hörer und Ihre Gäste. Mein Thema nannten Sie kurz vor den Nachrichten. Es geht mir um die S-Pedelecs. Ich kann die Entscheidung der deutschen Verkehrspolitiker nicht verstehen, dass S-Pedelecs ausschließlich auf den Straßen fahren müssen. Dass sie ein Nummernschild haben und dass man einen Helm tragen muss und es muss einen Rückspiegel geben, das ist mir verständlich. Aber beispielsweise, ich wohne ja an der Grenze zu den Niederlanden. In den Niederlanden ist es erlaubt, mit einem S-Pedelec auf jedem Fahrradweg zu fahren. Aber die deutschen Politiker wissen das anscheinend wiederum besser. Das ist mir, also ich kann es nicht erklären. Ich habe auch noch keine Erklärung eines Politikers dazu gefunden.
Dann wollen wir mal Herrn Brockmann fragen, obwohl er kein Politiker ist und er ist auch kein Rechtsgelehrter. Also er kann hier keine juristischen Auskünfte geben, aber vielleicht kann er was aus seiner Sicht als Unfallforscher dazu sagen.
Ja, und ein bisschen bin ich dann auch wieder Politiker, weil wir natürlich auch regelmäßig gefragt werden, wenn auch nicht immer mit Erfolg für mich, wie man mit Dingen umgeht. Und in dem Fall verheddern wir uns natürlich in diesem eigenartigen Konstrukt S-Pedelec, was vergleichsweise mit relativ, also in der höchsten Unterstützungsstufe, vergleichsweise wenig Eigenkraft, tatsächlich 40 km/h und mehr schafft. Und damit befinden wir uns ja de facto im Bereich des Kleinkraftrads. Und man muss sich natürlich fragen, warum machen wir da eigentlich einen Unterschied? Im einen Fall also die Führerscheinpflicht, natürlich die Straßenbenutzung. Und auf der anderen Seite sollen die dann auf den Radwegen oder Radverkehrsanlagen fahren, die ja teilweise auch von ihrer Breite jetzt nicht so einfach für Überholmanöver geeignet sind. Das sind sie im einen oder anderen Fall vielleicht, aber in vielen Fällen bedauerlicherweise eben auch nicht. Und dann kommt es natürlich zu vielen und damit auch in einigen Fällen gefährlichen Überholmanövern. Und in diesem Zwiespalt befindet sich auch die Politik. Bedauerlicherweise löst der Radfahrer in manchen Fällen das Problem auf seine eigene Art. Im einfachen Fall lässt er einfach das Schild hinten weg. Dann kann man nämlich von außen kaum erkennen, dass es sich um S-Pedelec handelt. Was noch viel dramatischer ist, ist der umgekehrte Weg, den wir leider auch beklagen müssen, dass dann normale Pedelecs mit dem Elektronikbausatz getunt werden, also praktisch die Leistung haben, aber eben ein normales Pedelec darstellen, also nicht mal haftpflichtversichert sind. Und das alles sind natürlich dann Fehlentwicklungen, aber die wirkliche Lösung habe ich dafür auch nicht, weil ich es einfach für gefährlich halte, mit 40 Stundenkilometern zwischen anderen, dann teilweise ja auch sehr langsamen Fahrrädern mitzufahren.
Herr Denzer, ich sehe auch, dass Herr Kleine-Möllhoff dazu eine andere Meinung hat. Die wird er jetzt Ihnen mitteilen.
Ich bin da tatsächlich auf der Seite von Herrn Denzer. Herr Brockmann hat zwar nicht ganz Unrecht, aber ich glaube, wir sollten da viel pragmatischer mit umgehen. Und die Niederländer sind in vielen Bereichen dafür bekannt, einfach pragmatisch mit Dingen umzugehen. Es ist nicht ganz so, wie Herr Denzer sagte, ich darf da in den Niederlanden auch nicht überall fahren und auch nicht, wie ich will, sondern es gibt einfach Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und damit habe ich doch eigentlich genau das erreicht. Warum darf ich auf einem Radschnellweg in der Bundesrepublik mit einem S-Pedelec nicht fahren, aber mit einem normalen Fahrrad darf ich damit 50 langfahren? Also ein Rennradfahrer überholt auch einen S-Pedelec-Fahrer. Also die Geschwindigkeit ist es da gar nicht. Und ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen mehr pragmatisch rangehen wie die Schweizer, wie die Niederländer. Mir hat mal jemand gesagt vom Verkehrsministerium NRW auf die Frage, wie das mit Radwegen an Landstraßen ist, sagte er, klar müssen sie auf der Landstraße fahren, aber sie wären ja bescheuert, wenn sie es machten.
Mhm. Ich denke, das ist eine Diskussion, die können wir hier nicht ganz zu Ende führen, sondern wir haben jetzt hier zwei Standpunkte und eine Hörermeinung zugehört. Herzlichen Dank, Herr Denzer, für diesen Aspekt. Und Herr Stünkler aus Düsseldorf hat uns angerufen und ist, glaube ich, schon seit langer Zeit begeisterter E-Bike-Fahrer. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich habe das Fahrrad seit 10 Jahren und kann es also jedem nur empfehlen. Und egal, was Sie noch sagen in Ihrer Sendung, für mich ist das Allerwichtigste, immer mit Sturzhelm.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt.
Ich habe mich dreimal hingelegt, einmal richtig. Und ich kann Ihnen sagen, bei dem einen Mal, da war es gut, dass ich einen Helm auf hatte.
Bei mir hier auf der Anzeigetafel über die Anrufe steht, dass Sie noch eine Frage zum Akku haben. Ist das richtig?
Ja, nicht eine Anregung habe ich.
Ja, bitte.
Ich halte den fest verbauten Rahmen im Akku gar nicht, den fest verbauten Akku im Rahmen für gar nicht so glücklich, denn Sie müssen den Akku ja laden. Und wenn Sie einen rausnehmbaren Akku haben, so wie ich das habe, dann machen Sie das in der Wohnung oder sonst wie. Und ein fest verbauter Rahmen muss immer irgendwo in der Nähe von der Steckdose sein. Das ist das eine. Und das andere ist, das sagt Ihnen jeder, ein Akku ist hitze- und kälteempfindlich. Das heißt, Sie können einen fest verbauten Rahmen, können Sie praktisch das ganze Rad nur im Keller lassen. Der zweite Punkt, den ich also ganz dringend empfehle, ist, da wird immer erzählt, wie schnell die Ladung ist bei Schnellladung. Es steht in meiner Bedienungsanleitung von dem Akku, ist ein Bosch-Akku, ist aber völlig egal, ist bei den anderen sicher nicht anders. Nach 500 Ladungen haben Sie noch 70% Kapazität. Und die Schnellladung geht auf die Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn Sie ewig schnell laden, werden Sie keine 500 Ladungen erreichen, sondern erreichen Sie 400 oder 300. Ich kann es nicht sagen. Ich habe in meinem Ladegerät einen Ventilator. Sobald die Schnellladung angeht, macht der Ventilator Krach, stelle ich sofort ab. Den lade ich abends auf. Da ist es mir egal, ob ich 3 oder 6 Stunden brauche.
Herr Stünkler, das war ja schon mächtig viel Input, wertvolle Tipps zum Umgang mit dem Akku. Frau Kleben, Sie haben ja bei der Stiftung Warentest sich auch sehr stark mit dem Thema Akku beschäftigt. Ist das ein wertvoller Hinweis zu sagen, der Akku sollte immer auswechselbar sein, zumal er ja auch irgendwann kaputt ist?
Ja, absolut. Also mit fest verbaut im Rahmen meinte ich vorhin auch nur, dass man quasi den Akku in einem Fach zum Beispiel im Unterrohr hat, den man dann rausnehmen kann. Also auch da kann man den Akku mit in die Wohnung nehmen. Es gibt aber tatsächlich auch einige Modelle, das sind dann eher so Urban Bikes oder Rennräder. Die muss man dann tatsächlich mit nach oben in die Wohnung oder ins Haus nehmen und an die Steckdose hängen. Und das hat natürlich Nachteile. Ansonsten ist es auch richtig, dass man da sehr auf die Temperatur achten sollte. Also dass man zum Beispiel die Akkus nicht zu großer Hitze aussetzen sollte. Also zum Beispiel, wenn man eine große Radtour macht im Sommer, dann sollte man den Akku möglichst mit reinnehmen und eben nicht in der prallen Sonne lassen. Also so Sachen zur Pflege sind wichtig und damit kann man eben auch die Lebenszeit der Akkus deutlich schonen.
Lebenszeit ist ja ein wichtiges Thema, weil Akkus für das Fahrrad werden ja nicht billig sein, wenn man sie neu beschaffen soll. Ich habe gelesen, dass eine Laufleistung von 25.000 Kilometern realistisch ist. 5 Jahre Lebenszeit, ungefähr 500 bis 1.000 Lebenszyklen, wenn man Normalladung macht.
Genau, also so 500 bis 1000 Vollladezyklen geben die Hersteller in der Regel an für ihre Akkus. Allerdings unter der Voraussetzung eben, dass man die schonend behandelt, also dass man nicht die extremen Temperaturen aussetzt oder immer komplett leer fährt. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten. Und ja, das ist auch finanziell definitiv ein Faktor. Also es kann durchaus sein, dass man für so einen neuen Akku nach 4, 5 Jahren schon mal 500, 600, 700 Euro, je nachdem, welchen Anbieter man da verbaut hat, muss man da schon mal für hinlegen. Und das spricht eben dafür, mit dem Akku vernünftig umzugehen. Und ein Punkt, der sicher auch noch interessant ist, den wir auch oft von unseren Leserinnen und Lesern zugespielt bekommen, ist, dass sie sich darüber ärgern, dass es nach einer Weile zum Beispiel gar keine Ersatzakkus mehr gibt. Also das ist wenn man sich jetzt für einen Akkuhersteller entscheidet, ist das auf jeden Fall ein Faktor, den man im Kopf haben sollte, mal nachzugucken, wie lange garantiert der mir eigentlich, dass ich noch einen Ersatzakku bekomme.
Weil, genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Gibt es Hersteller, die Garantien abgeben, 30 Jahre lang Akku-Nachkaufgarantie?
Nee, so lang nicht. Also ich weiß von einem Hersteller, der 8 Jahre zum Beispiel sagt. Aber da muss man sich wirklich gut informieren, weil ein Fahrrad, das 25 Kilo wiegt, also so ein Pedelec, das ohne Motor, ohne Akku irgendwann zu fahren, das macht überhaupt keinen Spaß mehr.
Herr Brockmann, der Herr Stünkler hat ja ganz am Anfang noch einen anderen sehr wichtigen Hinweis gegeben, nämlich nie ohne Helm fahren. Würden Sie sagen, das kann man gar nicht oft genug sagen?
Also für mich persönlich trifft das zu. Also ich bin ein großer Freund der Helmempfehlung, weil wir eben auch sehen, dass natürlich der Helm verhindert keinen Unfall. Und wir haben auch getötete und schwer verletzte Radfahrer, wo gar nicht der Kopf die entscheidende Region ist. Aber in der überwiegenden Zahl der schwer verletzten und getöteten Radfahrer war halt der Kopf die schwerstverletzte Region. Und in vielen dieser Fälle hätte der Helm tatsächlich das Schlimmste verhindert. Wir sehen beim Pedelec übrigens wahrscheinlich auch gerade durch die Nutzung durch ältere Menschen sehr, sehr viele Alleinunfälle. Auch das kann ich nicht oft genug sagen, weil die immer sagen, ja, ich fahre ja vorsichtig, mir wird da schon nichts passieren. Nein, ein einfacher Sturz, wenn ich mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlage, ist bereits lebensbedrohlich. Deswegen plädiere ich für die Helmempfehlung durchaus, aber nicht für eine Helmpflicht.
Gut, ein klares Statement dazu, zu den Anregungen von Herrn Stünkler aus Düsseldorf. Und Herr Grunwald aus Hamburg hat uns angerufen. Er ist Postbote und deswegen hat er sicherlich einen großen Erfahrungsschatz zum Thema Lastenfahrräder.
Guten Morgen.
Ja, hallo.
Ja, ich möchte 2 Aspekte aufgreifen. Einmal, leider muss ich behaupten, dass die Hersteller von Pedelecs und E-Bikes mir persönlich zu wenig den gewerblichen Bereich im Blick haben, denn Doppelpunkt, ja, seit 2014 gibt es E-Bikes in der Zustellung mit dem Rad und wir haben 64.000 Radzustellbezirke in Deutschland. Und ich wollte jetzt gerade Anfang des Jahres bei meinem Vorgesetzten ein E-Bike bestellen, schmal, damit ich auch auf den Gehwegen schiebend oder fahrend voran kann. Gibt's nicht mehr, ist nicht mehr bestellbar, weil nicht mehr lieferbar. Ersatzteile ja, aber es gibt nur noch die E-Trikes, die also hinten 2 Reifen haben, also viel breiter sind. Kommt bei meinem Zustellbezirk gar nicht in Frage. Und die, also jetzt muss ich lügen, ja doch, es sind 50% bei uns, die mit diesen schmalen E-Bikes fahren, weil sie eben nicht geparkte Autos und so weiter demolieren möchten. Die kriegen noch Ersatzteile, aber wenn ein Fahrrad kaputt geht, kriegen sie dann wirklich nur noch diese Trikes, was natürlich sehr schade ist, wenn dann Deutsche Post AG rumfragt im Bereich der Hersteller und keine Angebote, geschweige denn jemanden findet, der das herstellt.
Mhm. Nun kann es ja sein, ja.
Damit verbunden, die Deutsche Post ist auch immer wieder ein Antreiber, wenn es um Akkus geht. Ne? Mhm. Die müssen ja wirklich täglich von montags bis samstags zwischen 12 und halten sich fest, der Lenkungsbezirk bei uns ist 21 Kilometer Fahrradleistung täglich mit Lasten. Und da ist es auch schön, wenn man so einen Arbeitgeber hat innerhalb eines Landes wie die Bundesrepublik Deutschland, der dann eben anfragt und pocht, hier ihr lieben Akkuhersteller, wo sind denn eure leistungsfähigen Akkus? Also von mir aus könnte auch BMW die herstellen, aber die bauen ja eher jetzt Akkus in China. Mhm.
Also aus den Fragen nehme ich heraus. Erstens, es gibt für Ihren Geschmack nicht genügend Angebot für tatsächlich praxistaugliche Lastenfahrräder. Das Zweite ist, vielleicht hat ja auch die Deutsche Post AG ganz spezielle Bedürfnisse, die es den Herstellern jetzt nicht ganz so einfach macht, sie zu erfüllen. Aber fragen wir Herrn Kleine-Möllhoff, wie beurteilen Sie das Angebot für Lastenfahrräder?
Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich auf einer Messe bin, was für viele unterschiedliche Modelle es gibt. Ich kann das natürlich jetzt im Moment nicht nachvollziehen, wie das im Speziellen bei den Anforderungen für Postfahrräder ist. Die Post hat ja bei den großen Zustellfahrzeugen dann auf Eigenproduktion gesetzt und gesagt, okay, dann produzieren wir die selber. Bei so viel Nachfrage wird sich das ja schon lohnen. Also ich kann kaum verstehen, dass es da nicht auch Anbieter geben soll auf dem Markt, die sagen, den Markt nehme ich mit, weil Möglichkeiten sollte es eigentlich genug geben.
Vielleicht braucht es ja auch ein bisschen bisschen Zeit, eben halt diesen Markt auch noch zu entwickeln, beziehungsweise die Bedürfnisse tatsächlich zu kommunizieren. Ich habe festgestellt, dass tatsächlich die Lastenfahrräder auch so, ich sag mal, mehr oder weniger sehr stark Familienfahrräder sind, weil doch die meisten Aufbauten, die ich gesehen habe, Frau Klim, berichtigen Sie mich, wenn Sie andere Erfahrungen gemacht haben, doch dazu da sind, vor allen Dingen Kinder zu transportieren.
Also das sieht man im privaten Bereich sehr, sehr häufig, dass Kinder transportiert werden. Also insgesamt von den verkauften Lastenrädern in Deutschland ist ein ganz, ganz großer Teil geht eben in die gewerbliche Nutzung. Aber bei den privat genutzten Lastenfahrrädern sehen wir das auch so, dass es vor allem eben zum Kindertransport dient. Ob die wirklich sicher sind oder nicht, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil da auch die gesetzlichen Anforderungen an diese Lastenräder, an diese Art und Weise, Kinder zu transportieren, noch gar nicht so sicher sind. Also es wäre sicher möglich, wenn man die richtigen Komponenten, also Bremsen verbaut, die stark genug sind, das auf diese Lasten auszulegen. Aber die Anforderungen sind meines Wissens eben noch gar nicht so genau definiert.
Mhm. Herr Brock, Entschuldigung.
Also, ja, eine Alternative, nur um das auch nochmal zu nennen, und die werden auch immer häufiger verkauft, sind Kinderfahrradanhänger. Und die haben eben auch den Vorteil, dass ich will ja nicht immer mit diesem riesen Korb mit diesem riesen Korb vorne wegfahren, brauche dann noch ein zweites Fahrrad, und das fällt bei Kinderfahrradanhängern zum Beispiel weg.
Mhm. Herr Brockmann, wenn man so eine Sendung vorbereitet, dann hat man natürlich einen ganz scharfen oder einen ganz anderen Blick auf das, was da rumfährt. Ich habe festgestellt, bei diesen Kinderfahrrädern, da gibt es ganz viele, da würde ich sagen, da ist eine Sperrholzkonstruktion drauf, und andere habe ich gesehen, da ist die Fahrgastzelle mit Sicherheitsgurten ausgestattet und voll verschäumt, sodass also da so etwas wie eine Knautschzone da ist.
Ja, das ist so. Also es hat sich da noch niemand bisher so draufgestürzt, dass man sagen könnte, was ist jetzt die bessere Variante, was muss auf jeden Fall sein. Aber eins ist klar, also wir haben durchaus Geschwindigkeiten, gerade wenn es mit Elektroantrieb ist, um die 25 Stundenkilometer. Und wenn man da gegen ein starres Hindernis prallt, ist da eine erhebliche Bewegungsenergie nach vorne. Und deswegen bin ich sehr der Auffassung, dass Kinder, die dort vorne transportiert werden, auf jeden Fall genauso wie im Kindersitz im Auto gesichert werden müssten.
Also Anschnallpflicht.
Ja, also ich würde sagen, die Kindersicherungsvoraussetzungen, die wir im Auto haben, sollten wir auf solche Lastenräder tatsächlich übertragen.
Mhm. Frau Kleben hat es eben angesprochen, Herr Kleine-Möllhoff, dass der Bereich der Lastenfahrräder, was eben halt konstruktive Merkmale, aber auch Sicherheitsaspekte angeht, gar nicht so sehr reguliert ist vom Gesetzgeber. Können Sie das bestätigen? Halten Sie das für richtig?
Das ist so, weil das ist auch ein relativ junger Markt, der sich extrem entwickelt. Da sind so viele unterschiedliche Firmen dabei, so viele Start-ups dabei. Ich glaube, das ist auch relativ schwierig. Da sollte man in der Tat vielleicht mal ein bisschen mehr auch normieren, um vielleicht das einfach ein bisschen alltagstauglicher dann auch zu machen.
Mhm. Aber wo der Staat schon irgendwie wach geworden ist, ist bei der Möglichkeit, dadurch den Verkehr zu entlasten, indem er zum Beispiel Lastenfahrräder auch teilweise subventioniert. Ich habe davon gehört, dass es durchaus Städte gibt, wo die Anschaffung eines Lastenfahrrads unterstützt wird.
Also bis Ende März zum Beispiel hat selbst das Land NRW das unterstützt mit über 1.000 Euro pro Lastenrad. Und das ist ja bei Anschaffungspreisen von 4.000, 5.000 Euro pro Rad dann auch mal eine sinnvolle Geschichte. Und gerade im gewerblichen Bereich sind viele Firmen, die jetzt auf den Geschmack kommen und feststellen, dass sie viel besser genau ihren Einsatzort erreichen können damit. Und da wird sich sicherlich in der Zukunft auch noch sehr viel mehr tun.
Das Kosewort für Fahrrad ist ja bei einigen Leuten Drahtesel. Trotzdem habe ich auch gelesen, dass insbesondere bei den Pedelecs das Zuladen von Lasten teilweise auch zu Instabilitäten führen kann. Frau Klim, wie sehen Sie das? Kann man ein Fahrrad, ich sag mal, mit solchen Lasten tatsächlich dann auch belasten?
Ja, in unserem aktuellen Test haben wir da tatsächlich Probleme festgestellt, dass wenn man teilweise die Fahrräder hinten mit 20 bis 25 Kilo, die kriegt man ja, wenn man jetzt eine längere Radtour macht oder sogar eine Radreise durchaus mal zusammen, dass es da zu Stabilitätsproblemen kommt. Also der Rahmen fängt an zu schwingen, fängt an zu flattern. Und das ist richtig, also es kann richtig unangenehm sein. Und deshalb empfehlen wir, dass wenn man eine Probefahrt macht, die man auf jeden Fall machen sollte, sollte, wenn man sich ein E-Bike oder ein Fahrrad kauft, dann sollte man auch ruhig mal Gepäck mitnehmen und hinten auf den Gepäckträger packen, mal ein bisschen Gas geben und gucken, wie verhält sich dieses Rad eigentlich und ist das was, was ich handeln kann.
Mhm. Es gibt so viele spannende Fragen zum Thema Fahrrad, das hätte ich mir gar nicht denken können, weil ich bin eigentlich nur ganz normaler Fahrradfahrer, aber ich habe persönlich auch noch Fragen zum Thema Kette oder Riemen, Scheibenbremsen oder Trommelbremsen, wie auch immer. Das Fahrrad steht jedenfalls im Mittelpunkt des heutigen Marktplatzes und nach den Nachrichten geht es natürlich weiter. Hightech mit Tretantrieb, Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs für jeden Zweck. Das ist Thema heute im Marktplatz mit Manfred Kläuber und Ihre Fragen beantworten. Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer, Michael Kleine-Möllhoff vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und Anne Klim von der Stiftung Warentest. Ja, wir haben rege Hörerbeteiligung, ziemlich viele Fragen, die wir noch abzuarbeiten haben. Und Herr Faber aus Hamburg hat uns angerufen und sein Thema ist E-Bike-Sicherheit. Sicherheitstraining. Guten Morgen, Herr Faber.
Ja, hallo Morgen. Guten Morgen in die Runde.
Hallo, schießen Sie los.
Ja, ich wollte noch mal zu dem Thema E-Bike-Fahrsicherheitstraining sagen. Es gibt ja mittlerweile auch Anbieter, deutschlandweit oder auch aus Hamburg, die halt genau diese Lücke schließen und wie beim Auto- oder Motorradtraining auch so ein Sicherheitstraining anbieten, wo man erstmal so eine Technikausbildung hat, wie funktioniert so eine Bremse, wie sicher geht die, und dann auch später in den Verkehr, in den fließenden Verkehr geht, um halt diese Unfälle, auch die Doring-Unfälle zum Beispiel, die es jetzt gerade gibt, zu vermeiden. Und da gibt es halt Sensibilisierungsprogramme für die Bremsen. Das ABS spielt ja natürlich eine große Rolle. Und das ist so mein Steckenpferd. Deshalb wollte ich einfach mal anrufen.
Ja, vielen Dank für diesen Aspekt. Herr Kleine-Möllhoff, wie sieht es aus? Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ist da auch unterwegs und sagt, wir zeigen unseren Mitgliedern, wie es richtig geht?
Das ist so. Wir haben als ADFC auch Fahrradsicherheitstrainings, auch sogar spezielle für E-Bikes, um das zu lernen, weil es ist schon was anderes und man sollte da schon einiges machen. Allerdings sind wir auch nur ehrenamtlich unterwegs und dementsprechend ist eigentlich die Nachfrage viel größer als das, was wir machen könnten. Da müsste deutlich mehr auch noch passieren.
Wie ist das mit den Versicherern, Herr Brockmann? Gibt es da auch Angebote oder kennen Sie auch Angebote, die kommerziell sozusagen am Markt unterwegs sind?
Ja, insbesondere kenne ich die Trainings der Verkehrswachten vor Ort, die, soweit ich weiß, auch vom Bund unterstützt werden, sodass der Moderator, der natürlich auch ehrenamtlich da ist, eine Aufwandsentschädigung bekommt. Das ist flächendeckend in Deutschland, also fast überall erreichbar. Allerdings haben wir dort gesehen in der Anlaufphase durchaus Probleme, die Richtigen dorthin zu bringen, weil die dann gesagt haben, die also Fahrradfahren kann doch jeder, das muss ich nicht machen. Man musste also erstmal auch dieses Bewusstsein schaffen, dass es eben durchaus kein Fahrrad ist. Und einen Fehler darf man auf keinen Fall machen, zu sagen, wir machen hier mal ein Training für Ältere, obwohl die nach wie vor natürlich die Hauptansprechgruppe sind. Aber dann kommen sie eben nicht, weil für Ältere möchte man nicht trainieren, sondern man möchte natürlich jung sein.
Und ab und zu, das sage ich auch als passionierter Fahrradfahrer, muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen, ich sag mal, Verkehrsregeln üben. Da gibt es schon ein paar Fahrradfahrer, die nicht ganz beherrschen. Aber das ist ein anderes Thema, das hat Herr Faber sicherlich auch nicht angesprochen wollen. Das war jetzt mein Einwand. Thomas Meinhardt ist Corona-gerecht ins Nachbarstudio eingezogen. Er hat die ganze Zeit über so beobachtet, was uns unsere Hörer zurückmelden, zurückspiegeln, welche Fragen sie stellen. Thomas, wie sieht es aus? Was sind die Fragen, die bewegen?
Viele, viele Mails noch. Und da geht es zuerst um den Akku der Pedelecs oder E-Bikes. Wie lädt man den Akku am besten auf?
Mhm. Frau Klim, da gibt es die Möglichkeit, Schnellladung zu machen oder Standardladung zu machen.
Also wie sich das langfristig auswirkt, haben wir nicht untersucht. Deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen, was jetzt dem Akku mehr oder weniger schadet. Das hängt auch immer sehr stark mit dem Batteriemanagementsystem zusammen, das die Anbieter dann ganz individuell für Antriebssystem konfigurieren. Grundsätzlich gilt aber das, was ich vorhin schon gesagt habe, also keine besonders hohen, keine besonders niedrigen Temperaturen, nicht einen eiskalten Akku laden, das ist ganz, ganz schädlich. Und diesen Memory-Effekt, den es mal gab, also dass Teilladungen schaden, den gibt es bei bei den modernen Akkus eigentlich nicht mehr. Deswegen empfehlen wir, wenn man eine Runde gefahren ist, dann sollte man den Akku möglichst gleich auch wieder aufladen. Also nicht erst komplett leer fahren und dann aufladen, sondern direkt wieder aufladen, voll machen.
Ansonsten gilt hier, was viele Leute ungern tun, vielleicht einen Blick in die Bedienungsanleitung und in die Ladeanweisung der Hersteller werfen. Thomas, bitte.
Ja, ein Hörer sagt noch, er hat zwei Akkus, den einen, der wurde nicht mehr so richtig geladen, dann hat er den anderen genommen und dann war der Memory-Effekt bei dem anderen Akku dann wieder weg. Also mit zwei Akkus, ein Reserve-Akku ist ja wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber da kommen wir zum nächsten Problem. Die Akkus sind teuer und vor allen Dingen, sie sind nicht normiert. Wenn man zwei verschiedene Fahrräder hat, dann hat man zwei verschiedene Akkus. Das ist so wie bei der Einführung der Handys, wo auch jedes sein eigenes Ladegerät hat. Wird sich da was tun, die Normierung der Akkus?
Herr Kleine-Möllhoff, da gibt es ja bei den Handy-Akkus, weil das Beispiel gebracht wurde, gibt es andererseits dann eben halt auch den Effekt, dass es jede Menge Hersteller gibt, die unter anderer Marke dann eben halt Akkus anbieten. Wie sieht es im Fahrradwesen oder bei Fahrradakkus aus? Ist man da wirklich auf den einen Akku von dem einen Hersteller angewiesen?
Das ist leider so. Und vor allen Dingen, es wäre ja schon mal toll, wenn die Ladegeräte universal wären, wie das bei den Handys der Fall ist, dass ich nicht überall noch ein Ladegerät mitnehmen muss, sondern vielleicht im Hotel auch mal eins finde oder unterwegs. Ich muss ja, wenn ich unterwegs laden will, immer mein eigenes Ladegerät mitnehmen. Und das, was vorhin schon angesprochen wurde, die Frage der Akkus in den Rahmen ist natürlich ein großes Problem. Wenn ich einen Standardakku habe, kann ich den auch später deutlich leichter austauschen. Die Rahmenakkus, wenn die mal nicht mehr nachlieferbar sind, dann ist da nichts mehr zu machen.
Also das ist sicherlich ein Aspekt, den man beim Kauf beachten sollte, die richtige Akkuwahl. Thomas?
Die nächste Frage geht nach dem Gewicht. Ein Hörer sagt, eigentlich ist es ja unsinnig, ein sehr schweres Pedelec zu benutzen. Da kann man mit dem leichten Fahrrad bei nicht allzu großen Bergen viel, viel mehr erreichen und viel, viel mehr Leistung bringen. Also man solle sich das gut überlegen. Und eine Frage von Herrn oder Frau Herbst geht nach dem Gewicht für das leichte Pedelec, was man in der Bahn mitnehmen kann.
Ja, Frau Klim, können Sie etwas zum Gewicht sagen? Sie haben ja mehrere Fahrräder untersucht und auch die Frage, ob das, ich sag mal, Gewichtsplus, was man durch Pedelecs hat, dann durch den Antrieb, wieder aufgefressen wird oder andersrum.
Also wenn man zynisch ist, kann man schon sagen, dass bei manchen Pedelecs der Motor nur dafür da ist, dieses zusätzliche Gewicht abzufangen. Aber Spaß beiseite. Also die sind schon sehr, sehr schwer und das haben wir auch im aktuellen Test gemerkt. Also da wegen wir haben Tiefeinsteiger-Pedelecs getestet, die sich ja eben tatsächlich an eine eher ältere Zielgruppe wenden, die auf Komfort angewiesen ist und die wiegen teilweise bis zu 28 Kilo und das ist zu viel. Das kann niemand vernünftig über ein, zwei Treppenstufen tragen. Das kriegt man auch nicht in eine Bahn rein. Und wenn man mit so einem Fahrrad stürzt und es fällt dann womöglich noch auf einen drauf, dann ist es auch alles andere als unproblematisch. Und deswegen sagen wir ganz klar, das muss leichter werden. Aber es gibt diese Urban-Räder oder Rennräder, die natürlich ein bisschen leichter sind, aber im Bereich der Trekking-Räder und im Bereich der City-Räder und Tiefeinsteiger sind die einfach super schwer.
Und wenn man sich noch die Autoträger für Fahrräder anguckt, bei manchen ist bei 30 Kilo Zuladung Schluss, Herr Kleine-Möllhoff. Da kann man dann quasi nur ein Pedelec mitnehmen und die anderen Räder müssen irgendwie anders hinterherkommen.
Gut, man kann sich natürlich beim Autogepäckträger schon helfen, indem man den Akku rausnimmt. Da hat man schon einiges an Gewicht weniger. Aber auch das sollte natürlich gut überlegt sein, wenn ich ein Fahrrad auch mal mit in die Bahn nehmen will und muss da eine Treppe rauf, dann sind die Gewichte der heutigen Räder einfach eine Sache, die dann da schon gegensprechen.
Thomas?
Manche Akkus oder E-Bikes haben einfach zu viel Leistung. Man braucht gar nicht so viel. Nicht jeder fährt 100 Kilometer am Tag und nicht jeder fährt täglich die Alpen hoch. Also wie viel Leistung im Verhältnis zu dem, was man fährt, ist sinnvoll?
Ja, also Leistung ist ja etwas, was bei den Fahrrädern weniger angegeben wird, sondern das Drehmoment und die Akkuleistung wird angegeben. Außerdem muss man sich ja auch noch überlegen, wie viel Leistung will ich tatsächlich haben. Man hat ja die Möglichkeit, eben halt genau zu dosieren, Frau Klim, welche Leistung man braucht.
Ja, also den Akku, den würde ich an dieser Stelle auch mal ein bisschen ausklammern, weil es natürlich schon praktisch ist, wenn man damit auch weiter mal kommt. Was entscheidend ist, ist eben grundsätzlich die Power, die der Motor hat. Und da sage ich zumindest, dass man, wenn man jetzt nicht gerade andauernd Berge hoch und runter fährt, dass man da durchaus auch mit einer etwas gemäßigteren Motorausstattung zurechtkommt. Und das hat eben auch den Vorteil, dass sich das dann wiederum doch auf die Reichweite auswirkt. Also wenn ich nicht immer in der höchsten Unterstützungsstufe fahre und eben nicht den stärksten Motor habe, dann komme ich bei gleichem Energieinhalt des Akkus deutlich weiter.
Aber man kann doch auch aktiv das steuern, der kleine Möllhoff, indem man eben halt die Akkuleistung tatsächlich bewusst, ich sag mal, konservativ einstellt und die Motorleistung konservativ einstellt und sagt, okay, ich brauche nicht die ganze Zeit volle Power.
Ja gut, wobei man heutzutage sagen muss, die Akkus sind ja in einer Reichweite von einer 80 Kilometer, 100 Kilometer. Das ist ja nun nichts, was man tagtäglich macht. Eine normale Radtour ist sicherlich nicht so weit. Also die Reichweite der Akkus ist heute so, dass man nicht mehr wirklich zwischenladen muss. Also da sollte man nicht besonders drauf sich fokussieren. Sondern tatsächlich die Frage ist, brauche ich ein Fahrrad mit einem starken Antritt, wo ich schnell einen Berg raufkomme? Oder reicht mir nicht einfach auch ein Fahrrad mit einem mäßigen Antritt? Da komme ich dann auch auf Reichweiten von 200 Kilometer. Das ist ja nichts, was man normal noch macht.
Ganz kurz noch, bevor Thomas Meinhardt wieder dran ist, Frau Klim, haben Sie mal ausgerechnet, wie viel Strom das eigentlich kostet, 100 Kilometer mit dem E-Bike fahren?
Ach, das ist ganz, ganz wenig. Also das spielt sich im niedrigen Cent-Bereich ab.
Gut, Thomas.
Wenn man sich entscheidet für ein Fahrrad, es gibt verschiedene Motorprinzipien, fragt Frank Ernst aus Dresden. Also ein Hinterradmotor, ein Mittelmotor, was versteht man darunter? Also welcher Motor ist der bevorzugte, vielleicht der teurere, der billigere?
Frau Klim, können Sie da was zu sagen?
Also wir sehen zumindest die Tendenz, dass immer mehr Mittelmotoren verbaut werden, also insbesondere für die breite Masse. Hinterradmotoren hat man manchmal noch, die sind dann besonders agil, ein bisschen wartungsärmer. Die findet man manchmal noch bei so urbanen Rädern, weil die auch besonders kompakt gebaut werden können und eben kaum noch auffallen. Aber ob man da jetzt, also auf welchen Motor man dann tatsächlich geht, das hängt eben auch stark davon ab, wie viel Power dieser Motor hat. Das hängt wirklich davon ab, für welchen Einsatzzweck man das Fahrrad haben will.
Wir hatten berichtet über die Mitnahme von Kindern in Körben oder Anhängern. Gibt es da Altersbeschränkungen für die Mitnahme von Kindern?
Herr Brockmann?
Da zucke ich jetzt und würde, ohne dass ich es genau weiß, sagen nein.
Das war die Frage von Simone Tack. Und andersrum noch die andere Frage. Wann dürfen Kinder ein Pedelec benutzen oder Jugendliche? Gibt es da Altersgrenzen?
Bedauerlicherweise auch nein, weil es, also das normale Pedelec, nicht das S-Pedelec natürlich, weil es ein normales Fahrrad ist. Das hat natürlich Vorteile, wenn man jetzt mit der Familie eine Radtour macht und das Kind dann irgendwie mithalten soll, braucht es am Ende auch so ein Fahrrad. Problematisch sehe ich das, wenn die Eltern nicht dabei sind, weil dann natürlich ebenfalls dieses Fahrrad eine relativ hohe Beschleunigung hat und das Kind im Verkehr eben noch längst nicht wie ein Erwachsener agiert. Also ich würde da dafür plädieren, also erlaubt ist es, aber natürlich an die Eltern appellieren, ein Kind nicht alleine mit dem Pedelec fahren zu lassen.
Vielen Dank, Herr Brockmann. Wir kommen nochmal zurück auf das Thema Akku. Das ist ja ein beliebtes Thema, egal ob es ums Handy oder ums Fahrrad geht. Herr Zahnerl aus München hat uns angerufen. Und eine Frage zur Akkuladung beim Bremsen. Herr Zahnerl.
Ach ja, jetzt bin ich dran. Gut. Also ich hatte ein sehr gutes Rad von Riese und Müller mit einem Bionix-Motor. Muss ich gleich vorausschicken. Ich habe jetzt gerade mit der Firma telefoniert, dass es den Motor nicht mehr gibt. Aber der hat beim Bergabfahren, er war in der Hinterradnabe eingebaut, bei Bergabfahren konnte man ihn als Bremse aktivieren. Ich bin damit im Oberengadin alle Gletschertäler abgefahren. Wenn man oben an der Gletscherzunge ankommt, ist meist der Akku leer. Aber wenn Sie damit runterfahren, dann ist er wieder voll und Sie können bequem noch die restliche Strecke zurück ins Hotel fahren. Also es gab eine Lösung, die ich für die Berge optimal fand, weil die Differenz, die Wirkungsgraddifferenz beim Aufladen und beim Verbrauch, also beim Fahren, die gleichen sie durch ihre Zusatzleistung im Pedelec, wo sie immer einen Beitrag leisten müssen, aus. Und der Akku wird dann nahezu wieder voll, wenn Sie bergab fahren. Allerdings nicht dann, wenn Sie nicht bremsen. Aber in den Bergen muss man meist bremsen. Wenn Sie genauso schnell runterfahren wie rauf, dann ist der Akku wieder voll.
Herr Zahnarzt, Sie werden lachen. Wir haben unmittelbar vor der Sendung eine heftige Diskussion über dieses Thema geführt, weil ich als Elektrotechniker mir auch dachte, wenn man einen Motor hat, dann kann man den auch als Dynamo, sprich also als Stromquelle benutzen, wenn man eben halt bergab fährt. Und da hat mir der Herr Kleine Möllhoff gesagt, vielleicht führen Sie das jetzt auch nochmal kurz aus, Herr Kleine Möllhoff, dass das bei den Fahrradfahrern gar nicht so beliebt ist.
Naja, es ist eine Spezialanwendung für Mountainbikes. Da mag das Sinn machen, wenn ich einen Hinterradnabenmotor habe und viel in den Bergen unterwegs bin, dann kann das für den einen oder anderen Radfahrer durchaus Sinn machen. Aber das ist so eine kleine Gruppe, die das nur betrifft. Das ist halt das Problem. Und Sie haben es gerade zu Recht erwähnt, dieser Anbieter dieses Hinterradmotors, der ist schon wieder vom Markt verschwunden. Also dafür gibt es einfach nicht genug Nachfrage, dass das alltagsgerecht wäre.
Das sieht man dann auch, Frau Klim, in den Angeboten. Das läuft unter Rekuperation. Bei den meisten Motoren, es geht wie gesagt nur bei Vorderrad- oder Hinterradantrieb, nicht bei den Mittelmotoren, da findet man das kaum noch.
Also ja, das ist relativ selten, weil es eben nur ein sehr spezieller Anwendungsbereich ist, wo ich eben zum Beispiel lange Talfahrten habe. Also wenn ich das in der Stadt nutzen würde, dann gewinnt man vielleicht 10%, würde ich schätzen, der Energie zurück, der kinetischen Energie. Und also deswegen sieht man das ganz, ganz selten nur.
Herr Brockmann, mir ist auch aufgefallen, jetzt geht es ganz kurz ums Auto. Ich bin letztens ein E-Auto mit eben halt Rekuperationen gefahren. Total anderes Fahrverhalten. Ich habe gedacht, das musst du eigentlich erst lernen. Wie sieht es beim Fahrrad aus?
Ja, das könnte eben tatsächlich, aber wir haben ja gerade schon gehört, das wird eher eine Anwendung für Profis sein. Die Rekuperation bedeutet eben auch, dass ich eine relativ starke Bremswirkung habe. Manche Motoren können die auch einstellen, dass das mehr oder weniger stark ist. Aber das alleine ist schon ein erheblicher Gewöhnungseffekt.
Ja. Also mit Rekuperation sollte man vorsichtig auf jeden Fall umgehen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Weitere Fragen, Thomas?
Ja, schlechte Fahrradwege und noch schlechtere Rücken. Wie schaut es aus mit den Federungsverhalten von normalen Fahrrädern und natürlich auch von Pedelecs?
Ja, Frau Klim, haben Sie da aus Ihrer aktuellen Untersuchung Erkenntnisse?
Da kommt es auch wieder ganz drauf an, welche Fahrräder man sich da anguckt. Also wir haben uns die Tiefeinsteiger angeguckt, die ganz, ganz bewusst ja auf Komfort ausgelegt sind. Die haben eine gefederte Gabel, gefederte Sattelstützen. Der ganze Rahmen ist oft ein bisschen weicher, sodass man da auch noch einen Federungseffekt hat. Die Reifen spielen natürlich auch eine große Rolle. Wenn ich dann wiederum auf so ein Urban Bike oder ein Rennrad gehe, da ist das Fahrverhalten natürlich ein ganz anderes und da macht mein Körper eben auch vor allem bedingt durch den Untergrund, auf dem ich fahre, ganz andere Sachen mit.
Und man muss es ausprobieren, denn die Einstellung von Sattel und Lenker zueinander spielt auch eine große Rolle. Haben wir da 2, 3 gute Tipps?
Herr Kleine Möllhoff?
Also ich kann immer nur sagen, man sollte ausgiebig vorher mit dem Händler gesprochen haben, sich gut beraten haben, die Einstellungen persönlich auf das Fahrrad auch vom Händler machen lassen und eine ausgiebige Probefahrt, weil alles andere ist sonst wirklich schmerzhaft.
Thomas, bevor es mit Hörerfragen weitergeht, muss ich noch unbedingt meine persönliche Lieblingsfrage loswerden. Was eigentlich der Unterschied zwischen Riemenantrieb und Kettenantrieb ist oder wie das von den Expertinnen und Experten hier betrachtet wird. Herr Kleine Möllhoff.
Also ich bin lange Zeit jetzt mit Riemenantrieb gefahren. Ich fand das sowas von toll, weil ich habe 25.000 Kilometer mit dem Fahrrad gemacht und ein einziges Mal nur den Riemen gewechselt bei 20.000 Kilometer. Und bei einer Kette muss ich das so regelmäßig machen, das ist auch teuer. Also ich finde das natürlich eine tolle Sache.
Frau Klim, haben Sie eine Meinung dazu?
Ich fahre auch ein Riemenfahrrad und bin davon auch sehr begeistert, weil es ist super wartungsarm. Ich muss mir keine Gedanken machen über ölverschmierte Hosen, über die Wartung und es ist auch sehr, sehr leise. Das fällt auch auf.
Die Riemen sind ja aus speziellem Material gefertigt, damit es keinen Verzug gibt, damit die nicht ausleiern. Deswegen sind sie sehr teuer. 50 Euro habe ich gelesen für einen Riemen, Ersatzriemen. Auf der anderen Seite kann man auch ein Riemenfahrrad, glaube ich, nicht mit einer klassischen Kettenschaltung, wie der Name sagt, betreiben, sondern nur mit Namensschaltung, Herr Kleine Möllhoff, oder?
Ja, es gibt schon unterschiedliche Schaltungsformen, aber der Riemen ist halt eben nicht wie eine Kette so variabel, dass man damit hinten verschiedene Gänge betreiben könnte. Das ist dann schon eine Einschränkung, die man hat. Aber die Vorteile überwiegen dann in vielen Bereichen dann doch.
Thomas, die Frage muss sich loswerden.
Ja, die Frage stellt sich dann natürlich auch nach der Schaltung. Gibt es da auch, wenn man schon die Nabenschaltung hat, Automatikschaltungen?
Ja, sicher gibt es auch Automatikschaltungen. Also es ist auf dem Markt alles zu kriegen. Funk, fernbediente Schaltungen. Also, aber das ist auch alles eine Frage von Preis-Leistung. Da ist nach oben überhaupt keine Grenze.
Ich frage mich immer, Frau Klim, im Zusammenhang mit Pedelecs, spielt da die Frage von Ketten- oder Nabenschaltung eine besondere Rolle?
Ja, schon, weil man da, wenn man die Schaltung immer im Zusammenspiel mit dem Motor sehen muss, also vor allem, wenn man bergauf fährt. Also wir haben im Test jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir zwei Modelle mit Nabenschaltung auch dabei hatten. Und wenn der Motor zu lange nachläuft, also wenn ich aufhöre zu treten und der Motor läuft noch ein bisschen weiter, dann dauert es wirklich relativ lang, bis ich bei einer Nabenschaltung in den nächsten Gang reinkomme. Und deswegen würde ich sagen, eine Nabenschaltung am Pedelec ist, wenn man vor allem im flachen Land unterwegs ist, gar kein Problem. Wenn man doch auch regelmäßig in ein bisschen hügeligerem oder bergigem Gelände unterwegs ist, sollte man eher auf eine Kettenschaltung setzen.
Das hängt damit zusammen, dass man bei einer Nabenschaltung zum Schalten die Kraftübertragung unterbrechen muss, sonst schaltet es nicht. Thomas?
Die Reparatur, wenn ich da keinen Hersteller, einen chinesischen Hersteller, der wird hier genannt, den Namen nennen wir jetzt mal nicht, aber wenn ich keine Reparaturmöglichkeiten mehr habe, wer hilft mir dann weiter? Hat der ADFC-Tipps, die Warntester? Wer kann mir dann noch Rat geben?
Herr Kleine-Möllhoff, wie würden Sie vorgehen?
Also ich kann vom Grundsatz her immer nur raten, zum Fachhändler des Vertrauens vor Ort zu gehen. Und der wird auch in der Lage sein zu reparieren, sonst wird das mir nicht verkaufen. Also das sind dann halt eben, ich sag mal ganz salopp, die Baumarktfahrräder. Und da wird es dann schwierig mit der Reparatur. Da muss ich schon selber ein bisschen was drauf haben.
Thomas, ich habe noch eine technische Frage, die ich loswerden muss. Wir haben ja schon über Scheibenbremsen geredet. Bei vielen Fahrrädern sind die mittlerweile im Kommen, bei Autos sind sie mittlerweile absolut Standard. Ist das die beste Wahl für eine vernünftige Bremse? Frau Klim?
Also in unseren Tests haben wir durch die Einführung der Scheibenbremsen eben nicht nur im Trekking- oder Mountainbike-Bereich, sondern halt auch bei den Cityrädern schon eine deutliche Verbesserung in den Bremstests gesehen. Aber wie vorhin schon gesagt, das hat nicht nur Vorteile. Also teilweise packen die so sehr zu, sind so bissig, dass das auch für manche problematisch werden kann. Und was auch ein Problem sein kann, ist, dass man natürlich, wenn man sein Fahrrad oft irgendwie in Fahrradständer oder so stellt, dass man sich diese Bremsscheiben dann durchaus auch mal kaputt macht. Also unter Umständen sind zum Beispiel auch hydraulische Felgenbremsen durchaus eine Alternative.
Aus Sicherheitserwägungen, Herr Brockmann, würden Sie Scheibenbremsen empfehlen?
Also ich unterstütze da ganz und gar Frau Klim. Ich bin da sehr kritisch, gerade auch die kann man ja unterschiedlich konfigurieren. Wenn ich das schaffe, mit dem kleinen Finger das Vorderrad zum Stehen zu bringen, würde das unweigerlich einen Sturz auslösen, denn physikalisch sorgen ja die Kreiselkräfte für die Stabilität beim einspurigen Fahrzeug. Und deswegen glaube ich, Profis haben damit kein Problem. Alle anderen, wenn sie denn eine Scheibenbremse möchten, sollten tatsächlich dann auf das ABS-System zugreifen. Aber ich glaube, eine gute Felgenbremse oder zur Not auch eine Trommelbremse, leisten hervorragende Dinge, ohne dass sie dieses Problem gerade produzieren.
Thomas, eine Frage schaffen wir noch.
Ja, die Kennzeichnungspflicht für Fahrräder wird immer diskutiert. Vielleicht eine kurze Meinung aus der Runde möchte Herr Hopermann wissen.
Herr Brockmann?
Ja, also die Kennzeichnungspflicht kommt immer von denen, die gerade von einem Fahrrad belästigt, bedrängt oder auch angefahren wurden und der Fahrradfahrer macht sich aus dem Staub. Und dann hätte man gerne dort ein Kennzeichen, sodass man den also wiederfinden kann. Das ist pure Theorie. Also erstens mal, das Kennzeichen ist nicht besonders groß, man muss schon gut hingucken. Und zweitens, wir haben in Deutschland keine Halterhaftung. Das heißt, man muss den Fahrer kennen. Ja? Und wenn ich jetzt also nicht geistesgegenwärtig auch noch ein Foto mache, nützt mir das nichts, wenn ich das Kennzeichen aufschreibe, aber der Radfahrer dann sagen kann, also ich war das nicht, ich habe es verliehen. Insofern glaube ich, die Hoffnungen, die daran geknüpft werden, sind deutlich übertrieben. Wir würden dort ebenfalls als kaum einen Täter finden.
Das war der Marktplatz heute rund um das Fahrrad mit und ohne elektrische Trethilfe. Als Expertinnen und Experte waren für Sie dabei Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer, Michael Kleine-Möllhoff vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und Anne Klim von der Stiftung Warntest. Für Ihr Interesse am Marktplatz dankt Manfred Kläuber.